ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen zu unserem letzten Seminarstag in unserem Seminar, was ist ein Vaishnava? Heute möchten wir sehr gerne über die Praxis im spirituellen Leben sprechen. Wir haben in der Vergangenheit gesprochen über die Notwendigkeit für die spirituelle Reise. Wir haben dabei im ersten Teil auf mögliche Hindernisse aufmerksam gemacht. Im zweiten Teil hatten wir uns darüber und damit beschäftigt, wie diese Reise beginnt, nämlich durch den Kontakt mit Sadhus oder mit Heiligen. Wir haben gesprochen, wie dieser Kontakt wirkt. Außerdem haben wir gesprochen über die Hilfe, die wir durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantras, also des heiligen Namens, erfahren können und haben uns dann direkt mit der Auswirkung dieses Hare Krishna Mahamantras beschäftigt. Wir hatten darüber gesprochen, was bewirkt er auf uns? Erhebt er unseren Geist von dem Zustand, in dem wir mit dem spirituellen Leben beginnen, hin zu der Ebene der Selbstverwirklichung. Nun, heute möchte ich sehr gerne sprechen über zwei Stufen der spirituellen Praxis. Die spirituelle Praxis heißt im Sanskrit Sadhana. Das ist das Wort Sat enthalten, was so viel wie ewig bedeutet. Ein Sadhana sind Tätigkeiten, die wir in diesem vorübergehenden oder vergänglichen Körper ausführen, die uns aber zur Ebene der Ewigkeit, das heißt der spirituellen Ebene, erheben können. Dieser Sadhana hat zwei Stufen. Die erste Stufe ist, dass man nach Regeln und Regulierungen handelt, und die zweite Stufe ist, dass man nach spontaner Eingebung oder spontaner Inspiration handelt. Die erste Stufe heißt Vaidhi Bhakti und die zweite Raganuga Bhakti. Srila Prabhupada hat oft Sadhan Bhakti oder besser Vaidhi Bhakti, sehr gut, mit einer Art Gehhilfe, das heißt einer Krücke, verglichen. Denn es handelt sich da um Tätigkeiten, die wir ausführen, selbst wenn wir zunächst einmal nicht immer inspiriert sind. Wir tun es einfach in dem Vertrauen, dass es uns zum spirituellen Leben erhebt. Wie zum Beispiel das morgendliche Aufstehen. Es ist schwierig, jeden Morgen früh aufzustehen, besonders auf dem Ferienlager, wo man noch so spät bis in die Nacht miteinander spricht und auch reichlich Prasadam zu sich nimmt. Da ist auch verständlich, dass man nicht aufstehen kann, und das ist, gehört nun mal zum Ferienlager dazu. Anscheinend, außerdem gehört es sicherlich zur Schweiz dazu. Sei denn, wie es will. Normalerweise im gewöhnlichen Tempelverlauf sollte man früh aufstehen und dann in einer vorteilhaften Stunde, das heißt in der Brahma Muhurta, der Stunde vor dem Sonnenaufgang, die Atmosphäre ausnutzen, um gestärkt in die spirituellen Aktivitäten Einlass zu finden. So, obwohl man sich nicht inspiriert fühlt, auf der Stufe der Vaidhi Bhakti steht man einfach pünktlich auf. Oder obwohl man sich vielleicht nicht inspiriert fühlt, alle regulierenden Prinzipien einzuhalten und manchmal sogar etwas anderes tun möchte, auf der Vaidhi Bhakti tut man es mit fast militärischer Disziplin ausführen. Man bringt sich einfach dazu, diese Aktivitäten auszuführen, um im Grunde genommen seinen Geist in eine neue Bahn zu lenken. Wir haben darüber einmal in einem Ferienlager in Kokula, als es noch in Tessin war, gesprochen, dass der Geist eigentlich Angewohnheiten hat, in bestimmte Richtungen zu fließen, wie ein Fluss, der da immer sein Flussbett benutzt. Durch Sadhan und insbesondere das Vaidhi-Bhakti kann man diesem Flussbett eine neue Bahn geben. Mit anderen Worten, indem man andere Tätigkeiten tut, die man sich einfach vornimmt, zu denen man einfach steht. Dadurch gibt man sich eine neue Richtung, bis nachher, und das ist eigentlich das, was man erreichen möchte, der Geist von alleine in diese neue Richtung geht. Also genauso wie ein Materialist agitiert und beunruhigt wird, wenn er an Sinnbefriedigung denkt, so wird der Transzendentalist ständig bewegt und aufs Neue inspiriert, wenn er an Krishna denkt, weil er sich trainiert hat, in diese Richtung zu gehen. Genau wie ein Fluss, den man durch das Ausgraben eines neuen Flussbettes in eine neue Richtung gebracht hat. Wie wir schon gesagt haben, ist dieser Weg etwas, was erstrebenswert ist, denn wir alle, die wir hier sitzen, haben eine ewige Beziehung zu Krishna. Entweder haben wir eine neutrale Beziehung zu Krishna, das heißt, wir werden von Krishna einfach in seinen transzendentalen Aktivitäten verwendet, wie zum Beispiel die Flöte, auf der er spielt, oder den Stock, mit dem er die Kälber hütet und auf den er sich lehnt. Beim Flötenspiel hat Krishna übrigens auch noch einen extra Stock. Wenn er so steht und flötet, ist es leicht möglich, dass die Arme ein wenig runtersinken, und dann stellt er einen Stock darunter, so dass er Krishna ist sehr zweckmäßig. Entities, diese Wesen sind an und für sich ebenfalls bewusste Lebewesen. Eine Flöte in der materiellen Welt oder ein Stock, um Kühe zu hüten, sind bewusstlos. Sie haben kein Eigenleben. Sie haben keine, Emotionen, keine Gefühle und keine Intelligenz. Doch in der spirituellen Welt, da möchte ich euch gerne in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, ist alles bewusst. Es wird eine Geschichte erzählt von einem Kopfkissen, das auf dem Krishna ruht, das irgendwann mal denkt, immer legt Krishna seinen Kopf auf mich. Das ist aber nicht so gut. Ich möchte mal die Lotusfüße, nach denen sich die Devotees bemühen, deren Staub sie haben wollen, kosten. Und es wandert dann kurz zu den Lotusfüßen, um da mal situiert zu sein und Krishnas Füße auf sich zu haben. In der materiellen Welt ergibt dies keinen Sinn. In der spirituellen Welt, wo jedoch alles voller Bewusstsein ist, haben auch Kopfkissen Bewusstsein und die Flöte und der Stock. Deswegen kann man davon sprechen, dass auch diese eine Beziehung haben. Denn bewusstlose Dinge haben zu uns in dem Sinne keine bewusste Beziehung. Dieser Sitz hier, auf dem ich jetzt schon 5 Tage sehr bequem sitze, hat noch immer nicht einen Kontakt zu mir gemacht. Er hat noch immer nicht gesagt, ob ich schwerer geworden bin im Vergleich zum letzten Jahr oder wie er überhaupt sich dieses Ferienlager vorstellt, was sein Kommentar ist. Nicht in der spirituellen Welt ist alles voller Bewusstsein. Das ist also, die erste Beziehung ist eine neutrale Beziehung, wie die der Flöte und des Stocks. Die zweite ist die eines Dieners. Krishna hat verschiedene Diener. Manche sind Gärtner, manche richten Pickel an. Das ist eine sehr interessante Zubereitung, die wir, glaube ich, bisher noch nicht im Ferienlager gekostet haben, aber vielleicht gibt es die noch. Manche sind Feger, die im Boden für Krishna fegen. Krishna hat 2 Diener, die seine Flötenträger sind. Bringen die ganze Flötenarsenal. Er ist der talentierteste Flötenspieler überhaupt, der eigentlich durch sein Flötenspiel Konzerte produzieren kann, die nicht ihresgleichen haben. Drittens, Krishna hat verschiedene Freunde. Das ist die dritte Beziehung. Freunde, dazu gehören Spielkameraden und so weiter. Krishna hat auch einen Papagei, der Sanskrit sprechen kann, mit dem er ebenfalls eine freundschaftliche Beziehung hat. Manchmal unterhält sich dieser Papagei mit der Papageienfrau, die Radharani gehört. Radharani hatte. Krishna hat auch andere Tiere, zum Beispiel einen Affen, der ein Sendbote ist. Der kann sehr schnell sich durch den Wald fortbewegen und Botschaften tragen. Krishna hat auch einen Lieblingsbullen übrigens. So, es gibt dann eine andere Beziehung, die elterliche Beziehung, wie sie Nanda und Yashoda haben, seine Eltern. Und fünftens die Madhurya, die vertrauliche Liebesbeziehung, wie sie Radharani und ihre Begleiterin, die Gopis und Manjaris haben. Nun, das Interessante ist, dass wenn jemand Krishna bewusst wird und seine, sagen wir mal, ursprüngliche Beziehung annimmt, eine von diesen, die sich in einer dieser fünf Kategorien befindet, dann fängt er an, Krishna zu vergessen. Das muss jetzt erläutert werden. Krishna hat 6 transzendentale Füllen. Allen Reichtum, alle Macht, allen Ruhm. Jeder hat sich mit Gott schon beschäftigt. Das ist ein Wort, was überall bekannt ist. Er hat alle Schönheit, er hat alles Wissen und er hat alle Entsagung. Wir werden morgen ein bisschen darüber hören, über Krishnas transzendentale Eigenschaften. So, diese Eigenschaften erwecken normalerweise Ehrfurcht in einem. Wenn in diesem Augenblick ein sehr berühmter Mann hereinkäme, selbst wenn er berüchtigt wäre, wie zum Beispiel Saddam Hussein, diesen irakischen Diktator, einfach weil er so berühmt wäre, würden wir uns alle für einen kurzen Augenblick nach ihm orientieren und schauen und ihn zur Kenntnis nehmen. Wir würden eine gewisse Distanz verspüren zu, wir würden ihn erstmal zu Prasadam wahrscheinlich runterleiten, dass er ein bisschen geläutert wird. Aber es wäre schon etwas, oder ein sehr reicher Mann, oder ein entsagter Asket, oder eine prima Schönheit. Füllen tun sofort bei denjenigen, die sie nicht besitzen, eine Distanz einräumen. Man hat ein bisschen, man reagiert anders. Also ich habe es selber bei mir manchmal noch gemerkt, obwohl ich durch das Predigen mit einigen Leuten bekannt sind, die ein bisschen bekannt sind. Wenn man sie das erste Mal trifft, dann man merkt, ist doch ein bisschen anders. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie man sich genau ausdrückt und so weiter und so fort, weil die auch sehr anspruchsvoll oder sehr mental meistens sind. So, gut. Aber wenn jemand seine Beziehung zu Krishna aufnimmt, verliert er diese Distanz, weil er vergisst, dass Krishna so reich ist, so machtvoll ist, so berühmt, so Schönheit, so schön ist. Denn in dieser Distanz kann man nicht Liebe empfinden. Um Liebe zu empfinden, ist eine Nähe nötig. Sonst ist es Achtung oder Respekt. In das Goloka Vrindavan sind die Beziehungen der Lebewesen zu Krishna voller Liebe und deswegen setzt dieses Vergessen ein, das durch Yoga Maya eingesetzt wird. Es gibt Freunde Krishnas, die so zu Krishna sagen. Also Krishna, so sagt Madhu Mangal, gib mir noch ein Ladu von deinem Plate, dann segne ich dich, dass du Radharani treffen kannst. Ich bin ein Brahmana und du kommst nur aus einer Vaishya-Familie. Oder bestenfalls Kshatriya-Familie. Ich kann dich segnen. Na, Krishna lächelt dann und gibt ihnen ein Ladu. Und manchmal wird beschrieben, klappt sich Madhu Mangal unter die Armhöhlen und manchmal furzt er auch unter den Armen. So wie man das so macht. Ujwala kann das zeigen, wie das geht. Nicht? Kein Problem, sagt er. So, das ist kein Zeichen von Respekt, aber in dem freundschaftlichen Liebesaustausch ist das sogar gewünscht. Prabhupada gibt uns das Beispiel von einem Minister, der einen berühmten oder einen anderen Minister aus einem anderen Land empfangen hatte. Dieser Gast musste warten vor der Tür von dem englischen Premier Gladstone, hieß er. Und wartete und wartete und sagte sich, was kann wohl so wichtig sein, dass der mich so warten lässt? Also das möchte ich gerne mal sehen. Und er lugte so ein bisschen durch die Tür. Und was sah? Den Premierminister Gladstone auf allen Vieren mit hochrotem Kopf. Sein kleiner Enkel ritt auf ihn und kickte ihn in die Seiten und sagt, vorwärts, du alter Esel, vorwärts, schneller. Nicht? Und der Gladstone, obwohl er schon völlig fertig war, drehte er weiterhin seine Runden um den Schreibtisch, während sein kleiner Enkel ihn ritt. Das war für ihn wichtiger, als sich zu treffen mit dem anderen Minister und über internationale Geschäfte zu verhandeln. Liebe ist auf einer ganz, ganz anderen Dimension, wo Respekt nicht mehr in Frage kommt. Stellt euch nur vor, wie der Kleine, wenn sich der Minister jetzt auch noch dazu gesetzt hätte zu dem kleinen Enkel, also der Gastminister, wäre dem Gladstone auf den Rücken gestiegen und der hätte sich auch noch rumtragen. Das wäre also in einem politischen Fiasker, vielleicht in einem Weltkrieg geendet. So, Liebe ist von vornherein auf einer ganz völlig anderen Dimension, wo es ganz andere Betrachtungsweisen gibt. Und das ist in der spirituellen Welt der Fall, wo Krishnas Reichtümer verschwinden und er aus Liebe zu seinen Devotees auf eine gleichgestellte Ebene kommt, manchmal sogar auf eine untergeordnete Stellung. Krishna und seine Kuhhirtenfreunde spielen im Wald verschiedene Spiele und manchmal nach den Spielregeln muss es so sein, dass die Verliererparty den Gewinnerparty auf den Rücken trägt. Und manchmal verliert Krishnas Party und dann muss er Sudam oder Sridam tragen auf den Rücken. Also das gleiche Beispiel fast ist eine Analogie. Krishna ist unendlich machtvoll, aber in dieser transzendentalen Dimension verzichtet er auf diese Macht. So, er selber ist so begeistert von diesem höchsten Geheimnis, dass er selber den Wunsch verspürt, sich einmal zu sehen, wie es die Devotees sehen. Und zu diesem Zweck nimmt er die Inkarnation von Chaitanya Mahaprabhu an und erscheint als sein eigener Devote. Während Krishna nun das Objekt aller Liebe und aller Zuneigung in der spirituellen Welt ist, wird Lord Chaitanya derjenige, der diese Liebe kostet und sie auch verteilt. Deswegen heißt es, dass Lord Chaitanyas Inkarnation die barmherzigste ist. So, um jetzt in diese spirituelle Welt zu kommen, und da kommen wir jetzt, das sollte als Vorspann gedacht sein, müssen wir uns natürlich qualifizieren. Maya hält die unernsthaften Lebewesen davon ab, in diese spirituelle Welt zu kommen, so wie ein Wächter die unernsthaften Menschen davon abhält, in den Palast zu treten, eines Königs. Nun, wenn man auf dem spirituellen Weg Fortschritte macht, kann es vorkommen, dass man zunächst einmal vom Maya geprüft wird und ob man genug Ernsthaftigkeit besitzt, um in diesem Bereich auch vorzukommen. Denn da sollen keine Störenfriede sein. Ich möchte ein Beispiel gerne geben, was das sehr klar macht und was, glaube ich, auch auf viele von uns einfach zutrifft. Wenn man vor der Tür eines wohlhabenden Mannes klingelt, ist es nicht so, dass nur der wohlhabende Mann das hört, sondern zuerst hört es ein großer, schwarzer Bernhardiner. Und der ist ein schlimmer Hund. Der kommt als erstes an das Gartentor und bellt fürchterlich. Er bellt laut und macht eine Show von Aggression. Wenn man dann nicht ernsthaft ist und eigentlich nur so ein einen Klingelstreich gemacht hat oder ja, eben nicht, dann wird man weitergehen und sagt, das ist mir too much, das geht mir zu sehr auf die Nerven. Ja, und man hat auch Angst, dass der möglicherweise über den Zaun setzt und dann so weiter. So, man klingelt aber, wenn man ernsthaft ist, weiter, bis schließlich der große, der berühmte Mensch kommt zum Gartentor, das Tor persönlich aufmacht, einen Empfang nimmt und einen zu seinem Haus hingeleitet. Zu dem Zeitpunkt wird der Hund, der schwarze Hund, plötzlich seine Gesinnung verändern. Er wird zum Freund. Unbeholfen einen Freund. Gibt allerlei Sympathiekundgebung so weiter. So ist es auch mit Maya. Wenn wir ernsthaft sind in unserem Ziel, wird zuerst natürlich Maya ankommen und uns eine große große Show von Aggression machen. Die wird bellen, meistens in unserem eigenen Geiste, bis wir ganz verwirrt sind von den ganzen anderen Argumenten, die da gebellt werden von Maya. Wenn wir aber stark in unserem Ziel sind, das heißt Krishna wirklich erlangen wollen, wird sich diese Mahamaya umwandeln in Yogamaya, die innere Energie. Sie wird ihr Verhalten verändern und uns freundlich gesonnen helfen, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Wir werden genauso wie wir vorher Krishna vergessen haben, uns an Krishna erinnern. Allerdings, das muss hier auch gesagt werden, immer noch mit einem gewissen Maß an Vergessen, weil wir diese 6 Reichtümer oder Füllen oder Opulenzen vergessen, Krishnas Reichtum, Ruhm und Macht und so weiter und so fort. Nun, wir müssen zuerst einmal anfangen, uns zu bemühen auf der Vaidhi-Bhakti-Stufe, wo wir Regeln und Regulierungen annehmen. Was für Menschen werden zu dieser Stufe hinkommen, zu dieser Bemühung im Krishna-Bewusstsein? Und was für Menschen gibt es überhaupt? Srila Bhaktivinoda Thakur gibt hier einen sehr interessanten Einblick. Er sagt, er teilt die Menschen in 2 Arten ein. Die Extrovertierten und die Introspektiven. Falls das kein deutsches Wort ist, möchte ich es hiermit einführen. Die Introspektiven. Der Extrovertierte orientiert sich nach außen. Er möchte mit seinem Körper und seinem Geist in der materiellen Welt Sinnbefriedigung genießen, indem er mit dem Körper für Sinnbefriedigung einsetzt und den Geist dazu, die Situation zu kontrollieren und eins zu arrangieren. Die Introspektiven, die nach innen schauenden Lebewesen, werden sich meistens dem spirituellen Leben zuwenden. Hin und wieder kommt es vor, dass zum spirituellen Leben auch äußerst Extrovertierte kommen, weil sie neugierig sind zum Beispiel. Doch um Fortschritte zu machen, müssen diese Extrovertierten introspektiv werden, das heißt nach innen schauen. Nun, von diesen Introspektiven gibt es nun auch wieder 2 Arten. Es gibt die, die unglücklich sind. Die versuchen ihr Leben zu meistern durch Karma und durch Jnana, das heißt durch eine ritualistische Ausführung des Lebens. Damit sind so inhaltslose Rituale gemeint, mit denen man seinen Zustand bessern will, und auch intellektuelles Spekulieren. Wir haben gestern von Kritagama Prabhu Wissenschaftler gehört, die sich mit dem Thema der Transzendenz beschäftigt haben, die also introspektiv sind, wie Brian Johnson, hieß der so? Nein. War du last Weizenbaum. David Bohm ist einer, das kann man sagen. Der ist auch unsere Bewegung ziemlich, also der kennt unsere Bewegung gut durch, unseren Nasaraj. Da gibt es also einige, aber sie werden nach dieser Definition noch als vom Unglück, also als tragisch bezeichnet letztendlich, weil sie durch ihre intellektuelle Spekulation eben nur dazu kommen können, die Existenz Gottes für nötig zu erhalten. Was wir aber als eigentlichen Fortschritt bezeichnen würden, ist eine Beziehung zu Krishna zu finden und tatsächlich zu verstehen, wie er eigentlich ist, was eine spirituelle Natur ist. Und um dazu zu kommen, um Glück, wirklich Glück, vom Glück begünstigt zu sein, müssen diese Lebewesen, diese introspektiven Gyanis und Karmis in Kontakt mit Sadhus, mit Gottgeweihten kommen. Dieser Kontakt nun äußert sich in zweierlei Weise, ein bisschen technisch, aber es wird gleich ein bisschen freier. Der erste Kontakt ist einfach so, wie ihr es vielleicht auch erinnert, als ihr das erste Mal mit den Devotees zusammenkam. Es waren interessante Leute mit einem äußerst progressiven Aussehen für euch, einer durchaus ungewöhnlichen Musik und Lebenseinstellung. Man hat sich deswegen mit ihnen befasst. Dann gibt es aber eine zweite Stufe. Das ist, dass man das Verhalten oder die Praxis der Devotees aufnehmen möchte, um ebenfalls zu der spirituellen Ebene zu kommen. Was ist jetzt ein Sadhu? Das sollte hier nochmal ganz kurz behandelt werden, damit ihr auf der Suche nicht bei nicht auf, sagen wir mal, ich wollte noch irgendwas geschieht, wenn man die meldet. Wenn die bedingte Seele durch die Barmherzigkeit heiliger Menschen, die freiwillig die Gebote der Schriften predigen und ihr dabei helfen, Krishna bewusst wird, wird sie aus den Klauen Mayas herausgeholt und Maya lässt sie frei. Hier möchte ich euch an ein Bild erinnern, was in Chaitanya Charitamrita gegeben wird. Das ist ein Bild, was auch in Österreich in meiner Kindheit präsent war. Manchmal ist es so, dass Baumstämme von Holzfällern das Gebirgsbäche herunter trieben lassen wird. Besonders in Kanada ist es auch so. Die werfen die rein, die für die Papierindustrie gebraucht werden, und die kommen dann irgendwo in einer Großstadt raus und werden da gefischt und verarbeitet. So, wenn solch ein Baumstamm, der einen reißenden Strom heruntergespült wird, auf eine Insel gelangt, so ist er geborgen, kann man sagen. So ist es auch, wenn ein Lebewesen, was durch den Strom, durch die materielle Natur gejagt wird, durch den Strom seines Karmas, endlich in Kontakt mit Vaishnavas kommt, dann ist es geborgen. Und dann, es heißt hier, die bedingte Seele, und das bezieht sich nochmal auf die Gyanis, kann ihr Krishna-Bewusstsein nicht aus eigener Anstrengung wiederbeleben. Warum nicht? Weil unsere Mittel, die wir haben, nicht ausreichen dazu. Unser Intellekt kann nicht einmal kratzen an der spirituellen Welt, das kommt nicht so hoch. Unser Geist erst recht nicht. Und unsere Sinne sind ja schon begrenzt hier im dreidimensionalen Raum. Also durch eigene Anstrengung können wir nicht in die Transzendenz kommen. Aber Shri Krishna verfasste aus seiner grundlosen Barmherzigkeit die vedische Literatur und ihre Ergänzungsschriften, die Puranas. Krishna lehrt die vergessliche bedingte Seele durch die vedischen Schriften, durch den selbstverwirklichten spirituellen Meister und durch die Überseele. Mit Hilfe dieser drei kann sie den höchsten persönlichen Gott so verstehen, wie er ist. Meistens oder sehr oft ist es so, dass Krishna in Form der Überseele uns ein gewisses Gefühl der Unzufriedenheit in dieser materiellen Welt gibt. Und wir dann Vertrauen bekommen, und dann treffen wir mit einem spirituellen Meister zusammen, wie wir alle mit Prabhupada zusammengekommen sind, durch die transzendentale Literatur. Also diese drei Dinge, Überseele, der spirituelle Meister und die vedischen Schriften, das sind drei Agenten, durch die Krishna uns lehrt. Mit Hilfe dieser drei können wir die höchste Persönlichkeit Gottes so verstehen, wie er ist. Und die Seele kann so erkennen, dass Sri Krishna ihr ewiger Meister und ihr Befreier aus den Klauen Mayas ist. Jemand, der mit den vedischen Schriften zum Beispiel zusammenkommt und sie regelmäßig studiert, kann als eine Erfahrung verzeichnen, dass er sehr erleichtert wird, dass er Tipps bekommt, dass er Inspiration kriegt, die von der Überseele sogar bestärkt wird. Er fühlt, das ist richtig, das muss gemacht werden. So ist also Krishna immer bereit, uns zu helfen und uns Befreiung vom materiellen Leben zu geben. So, das kriegen wir also auf der ersten Stufe des Sadhan Bhaktis mit, während wir Kontakt mit den Sadhus pflegen. Dieser Kontakt mit den Sadhus ist sehr wichtig. In den Schriften wird uns gesagt, wie diese Sadhus jetzt aussehen. Es wird erstaunlicherweise nichts von äußeren Merkmalen erzählt. Es wird nicht gesagt, dass sie weiße Bärte tragen oder auf einen bestimmten Kleidungsstil haben. Das ist nicht so wichtig. Wenn man ein Devotee trifft, muss man nach anderen Dingen Ausschau halten. Entschuldigung bitte. Einmal sagte jemand zu Prabhupada, Prabhupada trägt eine Brille, er kann nicht vollkommen sein. Das ist also nicht der richtige Maßstab. Und ein anderes Mal fragte ein Devotee, Prabhupada, weißt du alles, was in dem Geiste deiner Schüler vor sich geht? Und Srila Prabhupada antwortete, soweit es nötig ist, gibt Krishna dem spirituellen Meister Inspiration oder Wissen. Es ist also wichtig hier zu verstehen, wenn wir Ausschau halten, sollten wir nicht nach mystischen, hellsichtigen oder solchen Personen schauen, sondern die Eigenschaften verstehen. Ich will sie hier ganz kurz vorlesen. Wir haben sie auch in der Morgenvorlesung gestern vorgelesen, ja. Und hier sollen sie doch mal kommen. Actually, ich würde das sehr gerne euch fragen. Kann sich jemand noch erinnern, was die Eigenschaften von Devotees sind? Die ihr auch übrigens entwickeln werdet. Ihr braucht nicht alle zu sagen, alle 26, aber einige vielleicht. Toni? Demut? Weisheit von Neid. Weisheit von
Neid. Zorn. Freiheit von Zorn.
Zorn?
Freiheit.
Ja.
Und zwar innere und
äußere. Innere und äußere. Ja, du fängst jetzt an, kreativ zu werden, was auch sehr schön ist. Aber diese Reinheit wird sogar erwähnt, entschuldige bitte. Und innere und äußere, das ist richtig. Das ist deine Kreativität, die sehr nice ist. Das sind alle richtig gewesen. Und verwirklicht, also indem du. Innere und äußere Reinheit. Innere, wie wird das erreicht? Ja. Toni sagt, indem man den heiligen Namen chantet. Das heißt, es gibt sogar eine Anweisung, wenn es mal nicht möglich ist, Wasser zu finden für die äußere Reinheit, so reicht es aus, den heiligen Namen zu chanten. Denn die innere Reinheit ist wichtiger als die äußere. Zum Glück hat es geregnet. Wir haben also genug Wasser hier. Das Reservoir hat sich aufgefüllt. Ja, noch jemand. Abhimanyu, what is the quality of a Vaishnava? Geduldig sein, sagt Abhimanyu. Ja, die Gurukurs, die bringen aber einfach Spaß. Well, it's not in here, but it's... Yes, it is. Very good.
Open-minded.
Ja, man soll offen sein. That's very nice.
Healthy.
Well... Er sagt gesund, aber fast, almost. You shouldn't eat more than necessary. If you eat, a Vaishnava doesn't eat more than necessary. If he does that, he remains healthy.
Einfach.
Sehr gut. Ja, gut. entschlossen, wahrhaftig, sauber. Danny, was würdest du sagen? Ja, sind schon fast alle fertig, stimmt. Schweigsam, sehr gut. Danny, du hast sie verwirklicht. Du bist ein großer Weichnauer, ja. Schweigsam, ja. Ja, Marie-Therese. Er dient heiligen Menschen. Ja, es ist auch sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich möchte hier gleich sagen, man kann nicht sagen, die sind nicht so gut, diese Aussagen, die hier nicht ausgeführt sind. Das ist sicherlich gut, er ist ein Diener. Mhm. Werden hier nicht erwähnt, aber trotzdem ist sehr gut. Ist es nicht Nummer 13? Also wenn du mich so fragst, dann habe ich es wahrscheinlich übersehen. Nummer 13. Es gibt da wahrscheinlich verschiedene Übersetzungen. Ich sehe es hier nicht in der Liste, aber du, das ist richtig. Ja, er ist allen Lebewesen gleichgesinnt. Gleichmütig und? Ja, stimmt. Rio. Poetisch, er ist poetisch, genau. Morgen, das werde ich schon sagen, haben wir ein sehr poetisches Geheimnis, was noch keiner weiß. Außer, das weiß nicht mal Rajavidya. Das wird sich offenbaren morgen. Er stetig, sagt Ludwig, ja. Er ist massivoll. Milost, er hat Milost, Barmherzigkeit. Ja.
Höflich.
Er ist höflich. Ja, stimmt. Aber wir kommen ganz schön weit hier. Pino? Mitfühlen und ins Acht. Ja, ist auch sicherlich richtig. Also ich will jetzt hier nicht mehr auf diese Liste beharren. Ja, Ramachandra. Was? Buongiorno? Was hat er gesagt?
Er hat Mut.
Mut. Er ist mutig. Ja, das stimmt auch. Entschlossen, nicht? Er ist mutig. Sisi?
Demütig und frei von Angst.
Demütig und frei von Angst, ja, ist auch sicherlich richtig. Ist das nicht wunderschön, wenn man das hört? Fragt ihr euch nicht mal, wann, oh wann, werden sich diese Eigenschaften auf einstellen? Er ist ernsthaft, sagt Siddhartha. Ja, das ist er sicherlich auch. Also, das muss er sein. Gut. Ja, du hast sogar recht. Also in diesem Sinne, er ist ernst. Genau das Gleiche. Sudamani, du hattest dich gemeldet? Das war schon gerade. Gut. So. Ja. Hier, unser Admatatva hat sich. Was wolltest du sagen?
Heiter.
Habe ich noch nicht gehört. Aber freundlich, poetisch, geschickt, fröhlich, steht das dabei? Warum? Steht auf Rama Bhuta, er ist Prasanatma, Prabhupada sagt mal, ein fortgeschrittenen Devotee, kann man daran sehen, dass er nie verdrießlich ist. Er ist also heiter. Mhm. Advatatva.
Das ist ein verfolgendes Geschick, das ist nachkommt.
Er ist sachkundig, ja. Gut. Sigi.
Aber ein schlechter Rhetoriker wird reden können über Krishna.
Mhm. Der Devotee wird also, selbst ein, wie nennen sich die, Stummer, kann reden über Krishna. Ja, das ist auch sehr, fällt auch auf. Übrigens, zu dem Punkt gibt es ein, das klingt vielleicht wie eine Übertreibung, aber es gibt in Südindien einen Devotee, der allerbeste Buchverteiler ist, der verteilt so viele Bücher, der trifft also Tausende von Leuten und ist stumm. Wisst ihr, wie das macht? Er schreibt das einfach auf und macht dann ein dringliches Signal. Und dann nehmen die Bücher das mit. Nehmen die Leute die Bücher mit. Gut, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt kurz ich lese es einfach nochmal vor und ihr werdet dann sehen, wo eure Punkte erwähnt werden und wie sie ausgedrückt werden. Die Gottgeweihten sind stets barmherzig, demütig, ehrlich, allen gleichgesinnt, fehlerlos, großherzig, mild und sauber. Sie haben keine materiellen Besitztümer und setzen sich für das Wohl eines jeden ein. Dies materielle Besitztümer heißt, dass sie sich nicht für den Besitzer der Dinge halten, die sie in Krishnas Dienst beschäftigen. Sie sind Akinshana. Sie sind friedfertig, Krishna hingegeben und ohne Verlangen. Sie sind materiellen Bekanntschaften gegenüber gleichgültig und fest entschlossen in ihrem hingebungsvollen Dienst. Entschlossen. Sie haben die 6 schlechten Eigenschaften wie Lust, Zorn, Gier und so weiter vollständig unter Kontrolle. Sie essen nur so viel, wie nötig ist und sie berauschen sich niemals. Sie sind respektvoll, ernst, mitleidig und ohne falsches Geltungsbewusstsein. Sie sind freundlich, poetisch, geschickt und schweigsam. Gottgeweihte sind stets tolerant, duldsam und sehr barmherzig. Sie sind die wohlmeinenden Freunde aller Lebewesen. Sie folgen den Anweisungen der Schriften und weil sie keine Feinde haben, sind sie sehr friedfertig. Dies sind die erhabenen Charaktereigenschaften der Gottgeweihten. So, ihr seht, diese Eigenschaften entstehen dann, wenn die Anhaftung, darüber sprachen wir auch heute Morgen, von der materiellen Natur auf Krishna abgelenkt werden und auf Krishna oder ja zu Krishna gelenkt werden. So, jetzt wollte ich auf der anderen Seite aber vorlesen, damit es hier ein bisschen praktisch wird, was die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten, die wir meiden sollen, eigentlich anrichtet an uns. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese Wirkungsweise dieser Gemeinschaft versteht, wieso die Schriften sagen, dass es vorzuziehen ist, in einem Käfig, der in Flammen steht, zu sein, als mit Gottgeweihten, Nicht-Gottgeweihten zusammen zu sein. Nicht? Denn man verliert diese natürlichen Eigenschaften, die man als Gottgeweihter ja hat. Durch die Gemeinschaft mit weltlichen Menschen verliert man an Wahrhaftigkeit. Das ist meistens, was sich einstellt, weil man weiß, wenn man denen wahrhaftig gegenüber sagt, was in einem vorgeht, hat man schon verloren. Man schneidet gern ein bisschen auf, man übertreibt und so weiter. Nur die Geschickten kommen ans Ziel. Man verliert Sauberkeit. Nicht? Eine ganze Menge von Angewohnheiten, die in der materiellen Welt selbstverständlich sind, werden als unsauber bezeichnet von dem Standpunkt des Krishna-Bewusstseins. Man verliert an Barmherzigkeit. Besonders wird Barmherzigkeit übrigens durch Fleischessen getötet. Man verliert an Ernsthaftigkeit, spiritueller Intelligenz, man verliert einfach seine Vision, was wichtig ist. Man verliert an Aufrichtigkeit, Entsagung, Ruhe. Und an allen anderen Eigenschaften dieser Art. Zu keiner Zeit soll man mit einem grobschlächtigen Narren verkehren, der kein Wissen über Selbstverwirklichung besitzt und der nichts weiter ist als ein Spielzeugtier in den Händen einer Frau. Die Verblendung und Knechtschaft, die ein Mensch erfährt, wenn er an irgendeinen anderen Gegenstand hängt, ist nicht so umfassend wie diejenigen, die aus der Gemeinschaft mit Frau oder mit Männern, die zu sehr an Frauen angehaftet sind, entsteht. Also hier wird empfohlen, besonders die Gemeinschaft von Menschen zu vermeiden, deren erklärtes Ziel es ist, in den Feuerozean der Sexualität zu springen. So, das sind also die Dinge, die man verlieren wird in Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten, Ernsthaftigkeit, Barmherzigkeit, spirituelle Intelligenz und so weiter. Und aus diesem Grunde ist es nicht empfohlen, diese Gemeinschaft zu pflegen. So, jetzt möchte ich langsam zu dem Höhe- und Endpunkt dieser Vorlesungsreihe kommen. Ich möchte genau aufzählen, was man alles tun kann auf dem Vers, auf dem Wege des Vaidhi Bhaktis. Zunächst einmal wird in den Schriften erklärt, dass dieser Pfad unbedingt nötig ist. Warum guckst du denn so enttäuscht? Dieser Pfad ist unbedingt nötig, wenn man noch keine spontane Anziehung zu Krishna hat. Dann muss man die Vaidhi-Bhakti ausführen. Diejenigen, die die Ebene der spontanen Anziehung im hingebungsvollen Dienst noch nicht erreicht haben, bringen ihren hingebungsvollen Dienst unter Führung gemäß den regulierenden Prinzipien dar, wie sie in den offenbarten Schriften erwähnt werden. Die offenbarten Schriften nennen diese Art des hingebungsvollen Dienstes Vaidhi-Bhakti. Das ist unsere Chance. Diese Regeln sollten nicht als unbedeutende Krücken fortgeworfen werden. Wir brauchen sie. Wir können noch nicht gehen im spirituellen Leben. Wir sind noch nicht spontan. Wir fallen sehr leicht. Unser Geist wird irritiert und angezogen. Deswegen, wenn man jetzt das Ferienlager verlässt und in den Alltag hineingeht, gibt es keine bessere Empfehlung als diese eine. Nehmt euch an dem Tag eine Zeit beiseite, wo ihr spirituelles Leben praktiziert. Ihr werdet nach dem Ferienlager einen großen Ansporn verspüren, eine große Kraft. Ihr werdet etwas vermissen, wenn ihr es nicht habt. Jetzt seid ihr wie noch nie zuvor bereit, euch mit spirituellen Aktivitäten zu beschäftigen. Denn ihr habt morgens gehört, ihr habt vormittags zwei Seminare vielleicht besucht oder meistens schafft man nur eins. Ihr habt nachmittags noch eins besucht. Ihr habt gechantet, ihr habt getanzt wie selten. Ihr habt abends gehört, ihr habt euch unterhalten mit Devotees, ihr habt euch gestritten mit Devotees über philosophische Punkte. Ihr seid mit anderen Worten aufbereitet. Euer philosophisches Interesse ist geweckt, eure spirituelle Intelligenz ist in Gang gesetzt worden und sehr aktiv und rege. Es wird euch leicht fallen, wenn ihr jetzt weitermacht auf diesem Ansporn und es nicht versickern lässt, sondern euch vornimmt, was ihr im Einzelnen tun werdet bei euch zu Hause im Alltag. Die Votis erfahren genau das Gleiche. Wenn sie zu solchen spirituellen Höhepunkten im Jahr kommen, dann nehmen sie daraus etwas mit und führen es zu Hause weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Man nennt das Momentum. Man hat ein spirituelles Momentum erreicht, was man nicht auslaufen sollte und versanden lassen sollte. Ist auch so, vielleicht wisst ihr, am Ekadasi, das sind so zwei Tage im Monat, chanten die Votis mehr. Jeder, der das tut, und das tun wir alle, kann merken, dass am darauffolgenden Tag das Chanten viel leichter geht. Kennt ihr das? Man hat die 16 Runden im Nu gechantet. Und zwar gut gechantet, mit Aufmerksamkeit. Das also, dieses hier, das Ferienlager, soll nichts anderes tun, als eure spirituelle Batterie anladen, aufladen und euch dann in Schwung setzen, sodass ihr dann fröhlich trabend in den Alltag hineingeht und beschwingt im Hier und Jetzt über alle Hürden hinweg klettert. So, was kann man jetzt aber direkt tun? Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich diese Frage stelle und jetzt muss ich endlich mal die beantworten. Ich möchte jetzt nochmal euch auf die Folter spannen. Nein, nicht so. Ich möchte euch nochmal als Voraussatz sagen, einige dieser Dinge werden euch nicht so anspornen wie andere dieser Dinge. Einige dieser Dinge mögen auch noch ein bisschen zu früh für euch sein, aber ihr werdet, indem ihr das Prinzip versteht, sehen, was für eine reiche Auswahl von Tätigkeiten im spirituellen Leben da sind. Manchmal, also bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, dachte ich, ja, dann werde ich den ganzen Tag da sitzen und Hare Krishna murmeln. Das wird alles sein. Aber wie ihr jetzt sehen werdet, ist das nicht alles. Und wir sprechen jetzt gar nicht mehr von den verschiedenen Diensten, und da gibt es ja sehr, sehr viele, die man in der westlichen Zeit tut. Wir sprechen jetzt einfach nur von den prinzipiellen Kategorien. Also jetzt fangen wir mal an, und Rupa Goswami oder Chaitanya Mahaprabhu, der dies selber sagt, das sind also aus den Worten der höchsten Persönlichkeit selber, besser könnt ihr es nicht haben. Man fragt sich immer, was will denn Krishna oder Gott von mir? Hier kommt es jetzt. Es fängt an mit dem spirituellen Meister, und zwar werden 6 Punkte darüber gemacht, oder 5 Punkte. Auf dem Pfad des regulierten, hingebungsvollen Dienstes sollte man die folgenden Punkte beachten. Wie ich vorhin schon sagte, macht das für einige zu früh sein, aber hier sind sie. Man muss einen echten spirituellen Meister annehmen. Zweitens, man muss von ihm Einweihung empfangen. Drittens, ihm dienen. Viertens, von ihm Anweisungen entgegennehmen und Fragen stellen, um den hingebungsvollen Dienst zu erlernen. Fünftens, man muss den Fußspuren des vorangegangenen Acharyas und den Richtlinien des eigenen spirituellen Meisters folgen. Für die meisten von euch bedeutet das, dass ihr seid schon in Kontakt mit einem echten spirituellen Meister, nämlich mit Srila Prabhupada, der euch, der in euer Leben getreten ist durch seine Vani, seine transzendentale Gegenwart in Form seiner Unterweisung, wie wir sie in den Büchern finden. Und wenn ihr ihn folgt oder Teile davon, dann werdet ihr diesen Punkt, in diesem ersten Vers, auf eure Weise schon bereits gerecht werden. Im Bhagavatam erklärt Prabhupada, dass man zunächst unfähig sein mag, all die Regeln und Regulierungen zu befolgen. Wenn man jedoch diesem Prinzip grundsätzlich nicht entgegengestellt ist und nicht Raum gibt für Hoffnungslosigkeit auf dem spirituellen Pfad, so akzeptiert Krishna unsere Bemühungen, diese Regeln einzuhalten. Die nächsten Schritte lauten wie folgt. Man sollte bereit sein, alles zur Zufriedenstellung Krishnas aufzugeben. Fängt also gleich mit den höheren Prinzipien an. Und ebenso sollte man alles annehmen, was der Zufriedenstellung Krishnas dient. Solange wir uns noch in den Mittelpunkt stellen und noch nicht ganz Krishna in den Mittelpunkt stellen können, wird es für uns schwierig sein, dieses Prinzip auszuführen. Es ist für uns einfach, alles anzunehmen, was für unsere Zufriedenstellung gut ist und alles aufzugeben, was nicht für unsere Zufriedenstellung gut ist. Das fällt keinem von uns schwierig. Da sind wir geübt drin. Doch durch den allmählichen Fortschritt im spirituellen Leben werden wir es schaffen, dieses falsche Gefühl von Individualität zu ersetzen, mit dem Wunsch Krishna zu dienen. Siebtens, man sollte an einem Ort wohnen, wo Krishna gegenwärtig ist. Das heißt in einer Stadt wie Vrindavan oder Mathura oder in einem Krishna-Tempel. Wenn man noch nicht in der Lage dies ist, das zu tun, sollte man wenigstens in seinem Hause eine Örtlichkeit für Spiritualität einrichten. Man kann seine Lieblingsbilder da aufrichten und davor chanten und den Raum ein bisschen ordentlich halten, vielleicht eine Rose hinstellen und ein Räucherstäbchen zu Krishna opfern, bevor man rausrennt in die Karma-Welt und so weiter. Man sollte für ein Auskommen sorgen, das gerade ausreichend ist, um Körper und Seele zusammenzuhalten. Da hatte ich ein sehr schönes Gespräch heute mit zwei sehr fortgeschrittenen Freunden Krishnas, die sagten, wir möchten etwas tun, aber nicht um reich zu werden. Wir wollen einfach so, einfach nur, dass wir erhalten werden und wollen uns nicht zu viel verstricken ins materielle Leben mit übermäßigen Bemühungen, sondern einfach leben, sodass Körper und Seele zusammengehalten werden. Also, dass man nicht den Körper verlässt, zu Deutsch gesagt. Neuntens, man sollte am Ekadasi-Tag fasten. Das ist eine Revolution, am Ekadasi-Tag zu fasten. Damit ist gemeint, dass man sich Getreide und so weiter entsagt und man wird sehen, wie es sehr, sehr hilfreich ist. Auch wenn man mal uninspiriert ist, hilft einem dieser Ekadasi-Tag enorm. Ich werde einfach ein paar dieser Verse übersprungen, weil es das nicht gibt. Heißt, man sollte die Datri-Bäume respektieren. Ich wüsste nicht mal, was das ist. Man sollte Vergehen gegen den hingebungsvollen Dienst und gegen den heiligen Namen vermeiden. Manchmal als Freund Krishnas und auch als Devoti, das ist eine universale Sache, fühlt man sich sehr inspiriert und das andere Mal nicht. Ein Grund für diesen Mangel an Inspiration kann es sein, dass wir uns ein Fehlverhalten zu Schulden kommen lassen haben. beim Chanten zum Beispiel ist es ein großes Fehlverhalten, immer wieder unaufmerksam und abgelenkt zu sein. Nicht? Das kann eines der Ursachen für unsere Unzufriedenheit dann sein. Der 12. Punkt ist es, die Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten aufzugeben. Hierzu ein Tipp. Wir werden alle in dieser Welt mit vielen Nicht-Gottgeweihten umgeben sein. Wenn ihr mit ihnen umgeben werdet, bleibt Freunde Krishnas und versucht nicht, um einen Lacher von ihnen, von den Nicht-Gottgeweihten zu kriegen oder einen Erfolg und so weiter, euch vor ihnen zu bückeln. Bleibt wie ihr seid, wenn ihr eingeladen werdet zu einer Familienfeier, trinkt nicht Sekt und esst nicht Kaviar, sondern sagt, ich bin ein Vegetarier und lebe trotzdem noch. Also fangt an zu sprechen über diese Sache, das wird euch sehr helfen, dieses unauthentische Dasein, wo man seine Überzeugung opportunistischer Zwecke willen aufgibt, ist die Ursache für große Unzufriedenheit. Man wird sehr unzufrieden mit sich und der Welt dann. Dann etwas, was auch nicht für euch zutrifft. Man sollte keine unbegrenzte Anzahl von Schülern annehmen. Das ist auch ein Prinzip. Tut es nicht. 14. Man sollte nicht allzu viele Schriften nur auszugsweise studieren, bloß um darüber sprechen zu können und eine weitere Erklärung abzugeben. Das heißt, womit wir uns beschäftigen, das sollten wir ganz können. Die Bhagavad Gita von vorne bis Anfang durchlesen, das Srimad Bhagavatam durchlesen und nicht einfach, um angesehen zu werden, hier ein Kleckerwissen haben und da ein Kleckerwissen und als großer Buchwurm gefeiert zu werden. Der Gottgeweihte sollte sich bei Verlust und Gewinn gleich verhalten. Das ist etwas, was wir lernen können und was uns sehr helfen wird. Wenn ihr das nächste Mal jetzt, wenn ihr das Ferienlager verlasst, einen Verlust habt, sagen wir, ihr setzt euer Auto gegen den nächstbesten Laternenpfahl, weil ihr ekstatisch Hare Krishna chantet und mit den Händen klatscht beim Fahren. Übt es, euch gleich zu verhalten. Seid nicht gestört. Alle Dinge kommen und gehen in dieser Welt. Ich will das jetzt nicht so sagen, um euch zu einem Lachsturm aufzufordern. Es ist wirklich wahr, wenn man den Geist kontrolliert, wenn man etwas verliert und ausgeglichen bleibt, ist man danach sehr zufrieden und heiter eigentlich. Man wird sehr gelassen dadurch. Es ist eine sehr schöne Übung. Dann, der Gottgeweihte sollte sich nicht von Wehklagen übermannen lassen. Mein Auto, das fuhr doch noch. Und so weiter. Nicht versteht, all things must pass, alle Dinge. Ich bin hier auf der Durchgangsreise. Das heißt nicht, dass wir gleichgültig sein sollen mit den Dingen, die wir benutzen. Aber wenn sie weggehen, auch wie unsere Gesundheit, die uns mal verlassen wird, nicht wehklagen, einfach verstehen, das ist die Realität. 17. Er sollte die Halbgötter weder verehren noch schmähen. Ich glaube, das trifft in unserem Kulturkreis nicht so zu. In ähnlicher Weise sollten die Gottgeweihten die anderen Schriften weder studieren noch kritisieren. Manchmal sieht man Devotis, die die Bibel lesen, um nur zu finden, wo ist der Fehler? Wo sind die auf der körperlichen Ebene, die biblischen Schriften? Oder wo ist dieser Prophet in Maya? Das ist nicht gut. Durch diese Kritik an anderen Religionen wird verlieren wir etwas. Und jetzt etwas sehr Schönes. Wenn ihr das einhält, werdet ihr auch sehr glücklich werden können. Der Gottgeweihte sollte nicht zuhören, wenn Sri Vishnu oder seine Geweihten gelästert werden. Lasst es nicht zu, dass eure Verwandten sagen, die Hare Krishnas sind sind nicht transzendental, sondern doof. Lasst das nicht zu. Sagt, wie es wirklich ist. 19. Er sollte es vermeiden, Zeitungen oder weltliche Bücher, die Geschichten über Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen oder für die Sinne genüssliche Themen enthalten, zu lesen oder aus ihnen zu hören. Weil man agitiert wird dadurch. Besonders ihr, die jetzt sehr sensibel seid und sehr geläutert werdet, wenn ihr jetzt denkt, jetzt kann ich alles tun und schau mir mal einen derben Film an und so weiter, der wird dann in der rein eurem gut gehakten Bewusstsein grobe Spuren lassen, die stören. Er sollte weder durch den Geist noch durch Worte irgendeinem Lebewesen Furcht einjagen, egal wie unbedeutend es auch sein mag. Das ist sehr wichtig. Wir sollten nicht schlecht über andere denken und auch nicht andere Lebewesen in Angst und Schrecken versetzen durch unsere Worte. Ich möchte mich hier noch einmal entschuldigen, falls ich durch meine etwas temperamentvollen Worte irgendjemanden von euch in Angst und Schrecken versetzt habe. Das war unbedeutend, also unbeabsichtigt. Egal wie. So, wir sollten es lernen, wie ein Gentleman zu sprechen, wie ein Ehrenmann. Aber ein Dieb, ein Diebman. Der Devoti, der angenehm spricht, wird niemals aufhören, Leuten die Wahrheit zu sagen, auch wenn es unangenehm ist und er dadurch unpopulär wird. Nicht, wenn ihr also mit Materialisten zusammen seid. Die werden euch schätzen dafür. Nachdem man im hingebungsvollen Dienst gefestigt ist, kann man die folgenden positiven Tätigkeiten verrichten. Erstens hören, zweitens chanten. Das sind also Dinge, die wirklich sehr positiv sind. Hört über Krishna. Krishna wird sehr begeistert sein, wenn ihr über ihn hört. Wenn ihr schon so interessiert seid, wenn man über euch spricht. Krishna ist noch begeistert, er wird angelockt dadurch. Oh, meine Devotees, sie sprechen. Und es heißt, er wird im Herzen der Wohlmeinende freut. Wir sollten chanten, sich erinnern, Krishna verehren, deswegen so ein kleines Krishna-Bild im Tempel in seines Hauses und ein Räucherstäbchen. Da hat man eine transzendentale Orientierung. Man sollte Gebete darbringen, man sollte Krishna dienen, siebtens die Dienerschaft annehmen, achtens Krishnas Freund werden und sich vollständig ergeben. Nun, hierzu will ich sagen, dass die letzten beiden Punkte im Raganuga Bhakti, im spontanen hingebungsvollen Dienst eingesetzt werden. Dann, man sollte auch vor der Bildgestalt tanzen. Durch dieses Tanzen wird Krishna sehr zufriedengestellt. Und wenn man in die Hände klatscht, so heißt es, gehen die Schicksalslinien weg. Man wird ein neuer Mensch. Was ihr auch machen könnt zu Hause, nehmt euch eure Lieblingskassette und tanzt im Wohnzimmer. Das ist sehr nice, um die Stühle herum. Das ist wenigstens wird euch auf Trab bringen und ein bisschen begeistern. Man sollte vor der Bildgestalt singen. Setzt euch hin in euer Wohnzimmer, singt. Zwölftens, der Bildgestalt oder Krishna seine Gedanken offenbaren. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier wurde eine Frage gestellt. Diese Gebete, kann man die auch persönlich machen? Hier heißt es, man kann Krishna seine Gedanken offenbaren. Krishna, ich denke so. Was kann ich tun? Dreizehntens. Man sollte die Ehrbietung darbringen. Wenn ihr in den Tempel kommt, verneigt euch, so werdet ihr frei davon, euch vor Maya verneigen zu müssen. Vierzehntens. Man sollte sich Krishna ergeben und dem spirituellen Meister ebenfalls, um ihnen Respekt zu erweisen. Fünfzehntens. Der Bildgestalt und dem spirituellen Meister folgen. Und sechzehntens. Also das ist so, in Indien gehen in den Tempeln die Detis manchmal auf einen Spaziergang, die werden auf einer Sänfte getragen und werden dann um das Dorf oder im Dorf herumgeführt, während Musik erklingt, Schalmeien ertönen und Luren blasen und so weiter und so fort. Dann sollte man sich der Prozession anschließen. Wir haben das in Mayapur auch sehr schön. Da wird wir nennen das die Elefantenprozession. Da haben wir zwei Elefanten und auf einem werden die Bildgestalten getragen und dann kommen die Schuljungen, also unsere Gurukuljungen, schlagen auf Trommeln dazu, blasen Blasinstrumente, rezitieren vedische Mantren, versprengen Wasser. Das ist also sehr ist eine Prozession aus einer anderen Welt und haben dann auch so schöne Zeichen, die sie schwenken zum Teil. Fantastisch. Und man sollte die verschiedenen Pilgerstätten aufsuchen. Im Westen haben wir das auch. Wir haben hier eine Pilgerstätte. Wir haben in Zürich eine Pilgerstätte. Auf der deutschen Farm haben wir eine Shinghadev und so weiter. Das hilft einem. Das heißt, wenn man zu diesen heiligen Orten geht, ist dieser Gang wie ein Gang durch die Wüste des materiellen Daseins, die man auf diese Weise überquert. Dann, man sollte um den Tempel herumschreiten, den zirkumambulieren. Das heißt, wenn man einmal den Tempel zirkumambuliert hat, also umschritten hat, ist das so, als hätte man eine Reise durch das ganze Universum gemacht. Also ich weiß, dass die Schweizer Mentalität sehr reisefreudig ist. Ich möchte euch begrüßen unter denjenigen, die den Tempel zirkumambulieren. 18. Man sollte verschiedene Gebete rezitieren. 19. Man sollte leise chanten. Wenn man chantet, ist es Japa chantet, ist es nicht empfohlen, so laut zu chanten, so richtig laut, sondern leise, dass man es hören kann, dass man sich vertiefen kann. Es soll ein bisschen meditativ sein und nicht so rausgedonnert kommen. Man sollte gemeinsam mit anderen chanten. Das ist sehr schön, da möchte ich euch einen Tipp geben. Ladet die Votis zu euren betreffenden Alltagseinrichtungen auch ein und chantet dort mit ihnen. Dann am Räucherwerk und an den Blumen gelandet, die der Bildgestalt geopfert wurden, soll man riechen. Also, warum das? Alle Sinne werden beschäftigt. Die Überreste der Speise, die zu Krishna geopfert wurden, sollte man zu sich nehmen. Da kann man ein Abonnement machen in Züricher Tempel. Da wird dann regelmäßig Prasadam an einem geschickt und dann kann man das aufessen und geläutert werden. Das ist... Warum? Weil all die Sinne beschäftigt sind. Und wenn durch alle Sinnekanäle spirituelle Eindrücke kommen, wird der Geist einfach total in der Transzendenz verankert werden. Man sollte an der Aratik, der Abendartik teilnehmen und an Festen teilnehmen. Man sollte die Bildgestalt betrachten. Stellt euch vor Krishna auf in den Tempeln, schaut. Man sollte der Bildgestalt etwas schenken, das einem sehr lieb ist. In der ersten Zeit in unserer Bewegung in San Francisco kamen dann die Hippies an und legten ihre unwünschenswerten Substanzen vor die Bildgestalt. Die wurden immer weggeschmissen. Also das kann man nun wirklich nicht Krishna anbieten. Oder die Hippies legten auch ihre neuen Pullover vor Krishna an. Die Haltung ist sehr nice. Man sollte Krishna etwas opfern. Wenn ihr zum Tempel kommt, sollte auch was sein, was Krishna gebrauchen kann, wenn es also das euer Fahrtmesser ist, mit dem ihr bei den Pfadfindern euch die Wurst geschnitten habt und so weiter, dann ist das nicht so brauchbar. Bringt aber ein Glas Honig vielleicht mit, Blumen und so weiter. Dann sollte man meditieren. Meditieren wird auch erwähnt als Erinnern. Setzt euch hin manchmal, so wenn ihr so auf dem Velo sitzt. Nicht gerade da, das ist gefährlich. Setzt euch hin und denkt nach über das, was ihr erlebt habt. Verfaltet aber nicht auf die mentale Ebene, sondern denkt an die positiven Eindrücke. Das ist Meditation, wird euren Geist stärken und so weiter. Besonders diejenigen von euch, die heilige Orte besucht haben, die können in Gedanken, in der Meditation um die heiligen Orte hin, also die zirkumambulieren ist doch, das geht doch das Wort. Die können dann in Gedanken die Zirkumambulation machen und auf diese Art und Weise werden sie sehr geläutert werden im Geist. Das ist eine autorisierte Meditationstechnik. Ich möchte jetzt bei meinem nächsten Vrindavan-Besuch ein Fotoalbum zusammenstellen. Also ich muss noch einen Fotograf finden dazu. Und da wollen wir genau knipsen, wo die einzelnen Sehenswürdigkeiten auf dem Pfad sind, sodass die Devotees, die nicht in Vrindavan sind, da durchgehen können, in Vrindavan im Geist, erstmal mit Hilfe der Bilder und später ohne die Bilder und auf diese Weise spirituellen Fortschritt machen können. Man sollte denjenigen dienen, die mit dem Herrn in Beziehung stehen. Den die Bodhis also. Was ist das? Ich hatte jetzt eben gesagt, nur den Devotees, aber das wird hier weiter ausgeführt. Man sollte den Tulasi-Strauch dienen, das tun wir morgens, wenn wir da ihn bewässern. Man sollte den geweihten Krishnas dienen, dem Geburtsort Krishnas, Mathura. Das hat Ujjwala zum Beispiel mal gemacht, er hat eine Spende gegeben für eine Pumpe in Mathura, in Vrindavan. Wie bitte? In Vrindavan. Das ist ein Dienst zum Heiligen Land. Und durch diesen Dienst wird für die Sadhus kann Wasser gepumpt werden und auf diese Weise haben sie was zu trinken. Das ist sehr nice. Das ist eine sehr gute Sache. So, man soll auch der vedischen Schrift Srimad Bhagavatam dienen. Wusstet ihr übrigens, dass Seva, das Wort Dienst, eine noch andere Bedeutung trägt als nur unsere Bedeutung, die wir Seva geben? Seva oder Dienst in unserem Vokabular bedeutet ja eine Hilfe darzubringen, ja vielleicht zu helfen, zu helfen ist es. Aber eine eher philosophische Bedeutung von Seva oder für Dienst ist eine Beziehung herstellen. Manchmal, wenn man in einem Tempel ist, dann fehlt es einem vielleicht so, sich wohlzufühlen und so drin in der Atmosphäre zu sein, aber wenn man dann einfach mal die Kartoffeln schält zum Beispiel oder irgendeinen einfachen Dienst ausführt, dann hat man eine Beziehung dazu. Habt ihr das schon mal gemerkt? Das ist also, oder wenn man einem Devotee dient, kann ich mal dein Hemd waschen, ich wasche so und so, nicht, kann man, kriegt man eine Beziehung zu dem oder man gibt ihm ein bisschen Prasadam. So entwickelt man Beziehung. Das kennt unsere seelentötende Zivilisation nicht, diese Kunst, Beziehung durch Dienst zu etablieren. Also das Srimad Bhagavatam, dem sollte man dienen. Das heißt, man rezitiert es, man liest es und kriegt dann eine Beziehung dazu. Krishna ist sehr bestrebt zu sehen, dass seine Geweihten, der Tulasi-Pflanze, den Vaishnavas, also Gottgeweihten, Mathura, also den heiligen Ort, und dem Bhagavatam dienen. Wir kommen jetzt ans Ende. Man sollte 31. alle Bemühungen Krishna widmen. Tut etwas für Krishna, wenn ihr seid. Krishna ist sehr zufrieden, wenn ihr nur ein Blatt, eine Blume und ein Wasser opfert. Eine macht Bemühungen für Krishna. Seid nicht passiv in Beziehung zu Krishna, sondern aktiv. Und so kriegt ihr eine Beziehung zu ihm. Dann sollte man sich nach seiner Barmherzigkeit sehen. Sagt zu Krishna, Krishna, gib mir die Kraft, dir zu dienen. Bitte gib mir deine Barmherzigkeit. Man sollte mit den Gottgeweihten verschiedene Zeremonien, wie jener von Sri Krishnas Geburtstag oder Ramachandras Geburtstag beiwohnen. Wenn ihr Freunde habt, die nicht zu eurem Geburtstag kommen, die einfach nicht da sind, dann seid ihr enttäuscht über die, oder? Zum Beispiel einer unserer Gäste hat Samstag ein Familienfest und fühlt sich verpflichtet, dort zu erscheinen, weil die Söhne sich sehr freuen würden und da würde, wenn er nicht erscheint, würden die Söhne nicht sehr zufrieden mit ihm sein können. So, wenn Krishna einen Geburtstag hat, wollt ihr dann nicht auch kommen? Da muss man kommen. Da muss man vorstellig werden, wie man sagt. Nicht? Krishna, ich bin auch dabei. Ich tue meine Referenzen dir bringen. Krishnas Geburtstag kommt übrigens am 2. September und ihr seid herzlich eingeladen, in den euch nahegelegenen Tempel zu kommen. Bringt auch Geschenke mit für Krishna. Geburtstagsgeschenke. So weiter. Man sollte sich in jeder Hinsicht Krishna ergeben. Ja, es wird sehr persönlich. Und besondere Gelübde wie das Kartik-Vrata ablegen. Kartik ist eine Zeit im Herbst. Und in dieser Zeit sind die spirituellen Tätigkeiten, die man ausführt, doppelt so wirksam. Ich habe vor 2 Jahren ein sehr gutes, also ein sehr schönes Gelübde, also hilfreiches Gelübde abgelegt. Ich habe mir das Gelübde aufgenommen, völlig voller Aufmerksamkeit zu chanten und nicht abzuweichen im Geiste. das zweite Gelübde war, dass ich jeden Tag mich an ein Spiel von Krishna erinnere. Völlig. Und es war sehr nektarhaft. Ich habe richtig was gespürt danach. Danach war wirklich der Fortschritt leichter und es ging halt einfacher, weil diese Kraft dieser Zeitperiode einem noch half. Dies sind einige der 64 wichtigen Punkte im hingebungsvollen Dienst. So, darf ich jetzt mal fragen, was habt ihr davon als Inspiration aufgenommen? Was hat euch angezogen? Wo? Ramachandra, wenn die anderen noch überlegen. Nicht der Punkt. Heilige Orte aufzusuchen. Er hat gesagt, Factoria Gokula. Was? Also, ja. Heilige Orte aufzusuchen, Ramachandra. Sie? Halb sie. Gut. Ihr überlegt noch ein bisschen? Ihr seid jetzt zunächst einmal überwältigt. So vieles. Vielleicht solltet ihr diese Dinge nochmal durchlesen für euch selber in eurer freien Zeit, um. So viele waren das gar nicht, sehe ich gerade. Es ist Madhya Lila Kapitel 22, Vers 115. Ich möchte euch helfen, nochmal die wichtigsten Punkte zusammen zu tun, sodass man weiß, was man tun kann. Sadhu Sangha Narmak Nama Kirtan Bhagavat Shravan Mathura Vasa Shimutira Shadhaya Sevan. Man sollte mit Gott geweihten Gemeinschaft haben, den heiligen Namen des Herrn chanten, aus dem Srimad Bhagavatam hören, in Mathura wohnen und mit Glauben und Ehrfurcht Krishna in seiner Bildgestalt verehren. Von allen Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes sind diese fünf die besten. Selbst ein geringes Befolgen dieser fünf Punkte erweckt Liebe zu Krishna. Yes. Diese fünf Punkte, ich darf es nochmal sagen, mit gottgeweihten Gemeinschaft zu haben, die heiligen Namen des Herrn zu chanten, aus dem Srimad Bhagavatam zu hören, an einem heiligen Ort zu wohnen oder seinen Ort, wo man wohnt, zum heiligen Ort zu machen und mit Glauben und Ehrfurcht die Bildgestalt verehren. Das sind die fünf wichtigsten und besten, heißt es, Prinzipien, die schon bei geringem Befolgen Liebe zu Krishna wecken können. Es ist also nicht sehr einfach, sehr schön. Sehr schwierig, wollte ich sagen. Es ist nicht sehr schwierig, denn wir können alle Srimad Bhagavatam hören. Wir haben vielleicht ein Set bei uns zu Hause oder doch einige Bände davon. So, Hare Krishna. Das sind also die fünf Punkte, die wichtig sind und von dieser Sache. Man kommt dann später, nachdem man diese Regeln und Regulierung ausgeführt hat, zu einer Stufe, wo man von allein, wo sich Krishna einem offenbart. Was genau geschehen wird, ist, dass eines der engen Gefährten von Krishna sich einem offenbart und man den Wunsch verspürt, in seinen Fußstapfen zu folgen. Und man führt dann unter der Anleitung dieses Gefährten in seiner spirituellen Identität Dienste zu Krishna aus. Das kann man tun, indem man in Gedanken, also Manasaseva, im Geiste diese Dienste ausführt. Wir hören zum Beispiel von Srinivas Acharya, der einst in seiner spirituellen Identität als Muni Manjari zu einem Transen in die spirituelle Welt einging, wo Radha und Krishna und alle Gopis gerade ein Holi-Festival feierten. Das ist ein Festival, was wir auch in Indien manchmal feiern. Was man macht dabei ist, man nimmt sich so Spritzen, die man für Sahnetorte benutzt, und füllt es mit farbigem Wasser und bespritzt sich einfach. Und werft auch mit Blütenstaub oder farbigen so Farben aufeinander und auch Joghurt und solchen Sachen. Gefärbten Joghurt meistens. Und anyway, Radha und Krishna und die Gopis hatten also so ein Holi-Festival gefeiert, und sie warfen, und eine richtige Schlacht brach aus, wo die liefen, und der Staub war, der riecht sehr, sehr schön und sehr intensiv, flog durch die Gegend wie eine Monsunwolke, und langsam gewann Krishna die Oberhand. Und Radharani gestikulierte dann zu Moni Manjari, der eine Srinivas war, und Srinivas gab Nachschub, die intensivsten Farben, und dann war Radha mit denen, und dann kam Krishna in die Seite des Verlierers rein, und diesen Dienst führte sie aus. Das heißt, das Festival so intensiv war, dass selbst ein Liebesgott in Verwirrung geriet. So, als Srinivas Acharya aus dieser Meditation hervorkam, war über und über farbig, weil er ja auch alles abkriegte. Und war also wie ein Farbklecks in der Gegend. Das ist also auf einer sehr hohen spirituellen Ebene möglich, wo man tatsächlich in seiner spirituellen Identität auf dieser Ebene ist und das mitbringt. Solch ein Gottgeweihter wird sehr berauscht von Krishna. Was passiert ist, so, dieser Gottgeweihter, der also so fortgeschritten wird, ist wie ein Reisender, der in einer Wüste lange gegangen ist, wo die Sonne geschienen hat und wo heiß, also Hitze wütete. Er ist wie ein solcher Reisender, der Zuflucht sucht an einem kühlen Ort, wo hunderte von Töpfen sind, die mit eisgefülltem Wasser angefüllt sind, wo ein göttlicher Teich ist, wo er einen riesigen Banyanbaum hat mit verstrickten Ästen. Oder er fühlt sich wie ein Elefant, der in einem Waldbrand versenkte und schließlich in einen unbegrenzten Wassersee hineingesprungen ist. So wird also dieser Devoti frei von sterblichen Krankheiten in den Ozean grenzenloser Glückseligkeit eingehen. Dort offenbart der Herr zunächst einmal seine Schönheit für die Augen des Gottgeweihten. Aufgrund dieser Schönheit, die der Gottgeweihte sieht, werden alle Sinne und der Geist völlig berauscht. Und manchmal kommt er in Ekstase, sodass er Tränen weint. Und hin und wieder fällt er in Ohnmacht. Um den Gottgeweihten zu trösten, der sich so sehr sehnt nach Krishna, der immer mehr von Krishna sehen will, offenbart der Herr als nächstes seinen Duft, sodass der Gottgeweihte das Aroma des Herrn riecht. Dann fällt der Gottgeweihte wieder voller Glückseligkeit in Ohnmacht. Der Herr offenbart dann seine sonore Stimme für die Ohren des Gottgeweihten. Alle Sinne werden dann wie Ohren, um den Herrn zu empfangen, und so fällt der Gottgeweihte ein drittes Mal in Ohnmacht. Auf diese Weise wird es immer vertraulicher und vertraulicher. Worum es geht, ist, dass der Devoti also eine direkte Gottesverwirklichung macht, die so ekstatisch und wunderbar ist, dass es einfach nichts, kein Vergleich in dieser materiellen Welt gibt. So, das ist das, was der im Pfade des Krishna-Bewusstseins auf euch zukommt, seid allerdings muss ich sagen, diese höheren Stufen, die ich zum Schluss erwähnt habe, habe ich nur mal gesagt, dass ihr wisst, wie erhaben das ist. Jetzt haben manche gelacht, als wäre es ein Scherz, weil sie sich es nicht vorstellen können. Also das ist verständlich und auch sicherlich natürlich so, aber auf einer fortgeschrittenen Stufe wird dies zu einer transzendentalen Wirklichkeit, wo man sich sehnsüchtig nach Krishna sehnt und immer in dieser Haltung mit Krishna in einer ekstatischen Beziehung verbunden ist. Das ist sehr nektarhaft. So, Hare Krishna, ich bedanke mich sehr. Ich bin zu dem Seminar, ich habe das Seminar jetzt beendet. Es war eine sehr schöne Erfahrung für mich, hierüber zu sprechen in eurem Kreise, weil ich gemerkt habe, dass manche von euch es sehr doch begierig auch aufgenommen haben, diese Inspiration eigentlich. Ich hoffe, dass jeder ein bisschen hat mitnehmen können. Ich möchte jetzt eigentlich zu einem Ende kommen. Ich dachte mir, weil wir 8:50 schon haben, ist es nicht so gut, wenn wir jetzt noch eine Frage-Session einräumen. Wir haben morgen ja wieder eine Vorlesung und wenn Fragen dazu sind, bitte bewahrt sie euch auf. Ich möchte stattdessen eine kleine Ankündigung machen. Wir haben letztes Jahr einen sehr schönen Höhepunkt gehabt. Und zwar hatten wir ein bisschen ausgewertet, dieses Ferienlager ausgewertet. Wir hatten an die einzelnen Teilnehmer einen Zettel verteilt, wo sie in kurzen Stichwörtern ihre Eindrücke festhalten. Und dieser Zettel wurde dann wieder, nachdem er ausgewertet wurde, also Rajavidya wird das dann zusammenfassen und einfach die Höhepunkte von den Kommentaren haben, wie es den Einzelnen gegangen ist. Und die werden dann verteilt werden, sodass ihr sie mitnehmen könnt und einfach euch erinnern könnt an das Ferienlager und sogar auch überprüfen könnt, wie sehr euer Krishna-Bewusstsein jetzt im Augenblick aussieht im Vergleich dazu. Einfach Leben hochdenken heißt die Überschrift. Meine Erinnerung an das Hare Krishna Ferienlager auf dem Gokula-Projekt 91. Und dann sind zwei Fragen eigentlich nur. Was hat mir am Ferienlager am besten gefallen? Woran werde ich mich wohl noch lange zurückerinnern? Bitte höchstens 10 Stichwörter oder kurze Sätze. Also es ist nicht eine riesen Schreibarbeit, sondern man tut es ein. Das hilft einem auch, das Ganze so ein bisschen zu reflektieren.